Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Auf allen wichtigen Bühnen und in mehr als 80 Film- und Kinoproduktionen ist sie zu sehen. Schauspielerin Corinna Harfouch, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Sie sind gerade auf Tour, um einen Film zu präsentieren, der aktuell in den Kinos läuft, nämlich Lara. Die Dreharbeiten sind ja schon eine Weile her. Wenn Sie jetzt den Film präsentieren, welche Erinnerung ist die erste, die hochkommt?
Die erste, die hochkommt, ist, dass das eine ununterbrochen schöne Arbeit war. Tatsächlich. Obwohl sie meinetwegen, was man eventuell gemeinhin so anstrengend nennen könnte, hat sie mich nicht angestrengt, sondern die ganze Zeit hatte ich ein Team und einen Regisseur hauptsächlich, der in einem, mir war es immer sehr interessanten Gespräch, sozusagen waren wir ununterbrochen an der Sache dran. Und das, also das ist so eine Sorte Arbeit, wo man sagt, das geht lang, manchmal sind das ja so 16 Stunden oder was, die man da macht, aber angestrengt hat es mich nicht, weil es immer interessant war und schön.
Ist das ansonsten anders, dass man sehr anstrengende Produktionen hat? Mhm. Ist das was Besonderes, weil Sie das gerade so hervorheben?
Anstrengend ist, ich habe neulich, ich will jetzt nicht sagen für was, aber wirklich ungefähr von früh um 9 bis nachts um 10 auf einem kalten Friedhof gestanden. Und Beerdigungen sind, wenn man die dreht im Film, gemeinhin eigentlich einerseits schöne Szenen, insofern als dass alle Kollegen bei Beerdigungen, alle Kollegen, die in so einem Film mitspielen, außer der beerdigte Kollege, also, die sind dann alle mal wieder versammelt. Das ist immer so ganz schön. Aber sowas ist extrem anstrengend. Also warten ist, finde ich, anstrengend. In der Kälte stehen wird natürlich mehr und mehr anstrengend.
Spielt meistens im November bei Regen wahrscheinlich,
ja,
die Beerdigung,
genau.
Oder?
Also ja, je nachdem, wann der Film gedreht wird, also darauf kann man ja dann nicht so Rücksicht nehmen. Aber es war nun mal November und es war Regen und es war kalt und es endete nicht. Und es ist dann so, dass man irgendwie den Faden verliert zu dem, was man da eigentlich tut. Das ist wie in so einem Gedicht von Jandl oder so, wo sich der Sinn vom Wort ablöst und du das einfach nicht mehr zusammenkriegst, was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier immer wieder und immer wieder? Wieso höre ich jetzt schon zum 30. Mal die Leichenrede?
Ja, weil sich alles wiederholt.
So, ja.
Also wie schön, dass es bei Lara anders war.
Ja, es war
Bringen
ganz
Sie
anders.
Uns Lara, diese Frau, die ihren 60. Geburtstag feiert und zum Konzert ihres Sohnes möchte, der ein bekannter Pianist ist und seine erste Komposition aufführen will. Bringen Sie uns diese Frau näher.
Nee, also ganz ehrlich, ich habe wirklich inzwischen Angst, dass alles schon irgendwo geschrieben steht und irgendwo gesagt wurde und dass man viel zu viel verrät und diesen Film schon die ganze Zeit erzählt. Ich habe Angst davor, weil ich hätte gern, also in diesem Film, der spielt an einem Tag, ein Tag im Leben dieser Frau, an dem sich natürlich ihr Leben und ihr Schicksal in irgendeiner Weise verdichten. Ich habe das Gefühl, für mich habe ich das Gefühl, dass ich schon so in so vielen Interviews von der Frau erzählt habe, dass ich einfach immer wieder jetzt mich langsam Albträume beschleichen, dass niemand mehr ins Kino geht, weil man glaubt, alles schon zu wissen.
Wie interessant, eine Schauspielerin, die mal nicht die Werbetrommel für den Film rühren will. Aber wir reden
Ich will die Werbetrommel rühren, indem ich das Geheimnis dalasse, wo es hingehört, nämlich ins Kino.
Seit dem 7. November läuft Lara in den Kinos und da spielen Sie eine Frau, die in der Stadtverwaltung gearbeitet hat und dort gab es einige, die Sie regelrecht gehasst haben. Das klingt erstmal nicht nach einer verführerischen Rolle. Was hat Sie daran gereizt?
Naja, zum Beispiel die Bemerkung der Kollegin, wie haben Sie das eigentlich ausgehalten, dass Sie gehasst wurden, beantwortet Lara, und das ist Lara für mich, beantwortet die gar nicht, reagiert auch nicht sichtbar darauf. Und man weiß nicht, und auch ich weiß nicht, ob das etwas in ihrem Inneren anrichtet oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie quasi das in Kauf nimmt. Und zwar ist es ihr lieber als irgendwelche Scheinbeziehungen, die sie sowieso nicht aufrechterhalten kann. Die ist mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Die hat keine Freunde, so kommt es mir vor, und hat auch keine Möglichkeit und auch keinen Willen, Freunde zu haben oder dieses ganz normale soziale Leben oder die ganz normalen sozialen Beziehungen, die uns ja manchmal sehr wichtig sind, aber manchmal einfach irgendwie man sich gar nicht fragt, wozu brauche ich das eigentlich, dass ich jetzt hier immer zu zum Essen gehe, zu irgendwelchen Leuten und dann hat man wieder so einen drögen Abend erlebt oder so. Ich glaube, Lara bleibt dann einfach lieber für sich.
Ja, ich habe den Film gesehen und fand das ganz erstaunlich, dass Lara eben nicht dieses Bedürfnis hat, gemocht zu werden, was die meisten Menschen haben. Ja. Sie haben mal über Don Giovanni gesagt, als Sie einen literarischen Abend gegeben haben, wo es um Eros und Dämon ging, dass Sie das Asoziale daran reizt, an diesem Mythos, das sich nicht einordnen in die Gesellschaft. Mhm. Daran musste ich denken, als ich diesen Film Lara gesehen habe, weil Lara ordnet sich auch nicht ein in die Gesellschaft. Ist das was, was Sie reizt an Rollen?
Ja, das reizt mich an Rollen, aber ich habe auch den Eindruck, dass diese Figuren in unserem Leben, die erzeugen irgendwie Reibung. Und Reibung erzeugt Wärme, Energie. Reibung erzeugt Energie. Und diese Figuren, ob sie jetzt in der Kunst sind oder so, ob sich da in der Kunst was sublimiert hat und dass man da so exemplarische Figuren auftreten wie, sagen wir mal, Don Giovanni, oder ob es eine Lara ist, diese Figuren sozusagen abseits von unserem ganz gewohnten, normalen, sozialen Miteinander, was ja ganz, ganz oft als Grundlage hat, die Art und Weise, wie wir zusammenleben, dass wir einfach auch ein bisschen Angst haben, anzuecken, Angst haben, irgendwie in Schwierigkeiten zu geraten. Also wir sind ja sehr oft wirkliche Opportunisten in unserem eigenen Leben und das ist Lara nun wirklich nicht. Und an so einer Person hasst man dann oder so eine Person, die sich einfach nicht, sagen wir mal, im sozialen Sinne so nett verhält, sondern einfach irgendwas fordert von dir und nicht einfach so zu haben und zu kriegen ist, die hasst man dann eben so ganz schnell. Und deshalb würde ich mal sagen, dieser Begriff, ich hasse diese Frau, also wie oft der von den Lippen von Menschen springt, das ist ja wirklich ziemlich häufig und da widersteht sie und das finde ich großartig, muss ich sagen.
Unsere Sendung ist eigentlich eine Sendung, die mit Kameras aufgenommen wird. Heute haben wir die Kameras ausgemacht, weil Sie gesagt haben, Sie haben gesagt, nee, lieber ohne Kamera.
Ja, ja.
Ungewöhnlich für eine Schauspielerin, wie kommt das?
Naja, also ich habe mich vor mehreren Jahren entschlossen, nämlich als so YouTube und dann diese ganzen anderen sozialen Netzwerke, YouTube gehört, glaube ich, gar nicht dazu. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung.
Ja, aber die digitalen Medien. Und Sie sagen noch sozial. Manche sagen ja auch schon die asozialen Medien.
würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich mich etwas... verweigere mich diesem Ganzen. Und ich verweigere mich auch seit ganz geraumer Zeit jeglichem Interviews vor Kameras, weil man einfach nicht wissen kann, wie man an diesem Tag so drauf ist, weil mit diesem Material irgendwie umgegangen wird, man überhaupt gar keine Kontrolle habe ich sowieso nicht über mein öffentliches Leben, aber ich versuche es einfach ein bisschen. Ein bisschen versuche ich sozusagen die Kontrolle zu behalten, indem ich nämlich niemals poste, bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei Instagram, ich mache nichts dergleichen und ich finde es fast interessant, nein, ich finde es sehr interessant, in Zeiten, wo behauptet wird, dass das wichtige Transportmittel für dich als öffentliche Person sein soll, zu sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt noch andere Wege.
Ihre Karriere zeigt ja, dass es auch ohne geht.
Ja.
Ist es dennoch etwas, wo Sie sagen, ich meide die Öffentlichkeit dadurch ganz bewusst, weil auf der Straße werden Sie natürlich auch erkannt?
Ja, aber ich habe gelernt auszustrahlen, dass ich bitte nicht angesprochen werden will, wenn ich das nicht will. Aber wenn ich das will, dann tun es die Leute. Wenn ich es nicht will, tun sie es tatsächlich allermeistens nicht.
Und weil Sie gerade sagten, ja, dass man dann im Internet, in diesen sozialen Medien, weiß man ja vorher nicht, wie man gerade an so einem Tag drauf ist. Wie sind Sie denn gerade heute drauf?
Oh, ich habe wirklich sehr gute Laune. Ich bin ja vor kurzem 65 Jahre alt geworden.
Glückwunsch.
Und ich habe das Gefühl, dass ich derartig beschenkt werde, die ganze letzte Zeit, sowieso die ganzen letzten Jahre. Ich habe herrliche Enkelkinder bekommen. Meine Kinder sind gesund, sind irgendwie mit mir, bei mir. Wir sind irgendwie noch eine Familie, die wirklich was miteinander anfangen kann. Und ich habe die schönsten Angebote in der Arbeit, die unterschiedlichsten, die interessantesten. Ich habe gerade in Hannover Orlando gemacht. mit einer wundervollen Regisseurin, die ich bis dahin nicht kannte, all das und mit einem wundervollen Partner, mit dem ich mir immer gewünscht habe zu spielen, und Oscar Olivio, die Regisseurin heißt Lily Sykes, und ich bin absolut glücklich. Also ich bin manchmal ein bisschen müde, weil es einfach ein bisschen viel ist, das alles, aber mein Leben könnte nicht besser sein.
Klingt gut, und als könnten Sie hell sehen, auf meinem Zettel steht nämlich gerade die Überleitung. Oh. Sie sind im Schauspiel in Hannover, gerade in Orlando zu sehen, und ja, wandeln sich von einem Mann in eine Frau. Ja. Das ist nach einem Roman von Virginia Woolf, und Sie sagten mal, dass Sie dieses Buch schon sehr, sehr lange lieben. Was hat das ausgelöst?
Also ich bewundere Virginia Woolf schon sehr lange, weil sie so eine reiche, großartige Sprache hat, weil sie in all ihren Büchern versucht hat, eine andere Formensprache zu erfinden, weil sie sich mit Problemen beschäftigt hat, die mich offensichtlich berühren, weil sie so einen ungeheuerlichen Humor hat, weil sie so fein ist, weil sie so differenziert spricht und weil sie, es ist allerdings tatsächlich Orlando, mein Lieblingsroman von ihr, und das schon sehr lange. Und also ich lebe mit der Frau wirklich tatsächlich innig, schon lange. Und Orlando ist einfach ein Buch, wo sie selber so frei war und wo sie selber so, es ist wie ein, ich glaube, sie hat es mal genannt, Urlaub von diesem harten, sie hat sich ja die Bücher auch ziemlich abgerungen, und Orlando ist ihr wie so aus der Feder geflossen.
Hat sie ihrer damaligen Geliebten gewidmet?
Ja, sie hat es ihrer damaligen geliebten Person gewidmet, Rita Sackville-West. Also, und das Haus zum Beispiel, was da beschrieben wird, ist das, also das Schloss, das große englische Anwesen, das gehörte eben der Familie Sackville-West. So, und sie konnte das von da nehmen. Und sie beschreibt das Leben eines jungen Edelmannes, der 1586 circa 16 Jahre alt ist. Und 1928, in dem Moment hat sie den Roman auch geschrieben, lebt. Und
ja, eine ganz abgefahrene Geschichte. Ja. Und sich wandelt
und
vom
sich
Mann
wandelt
zu Frau.
Von einem Mann zu einer Frau. Nicht durch eine Geschlechtsoperation, sondern einfach, er schläft eine Woche und dann wacht er auf und ist eine Frau. Das ist, ja, das ist ein Entwicklungsroman. Und das ist auch, das wird ja sehr feministisch interpretiert und das auch mit Recht, aber es ist nicht gewaltsam feministisch in keiner Weise, sondern
hinterfragt er die Rollen von,
ja,
Mann und Frau.
Absolut. Also zum Beispiel gibt es da eine Stelle, da sagt sie, Orlando war zwar eine Frau geworden, das lässt sich nicht leugnen, aber in allen anderen Belangen war sie genau eher dieselbe geblieben. Also es hatte nichts an seiner Identität geändert, dass sie sich umgewandelt hat in eine Frau. Es ist einfach nur eine Entwicklungsstufe.
Und Sie sind im Rahmen dieser Aufführung gefragt worden, ob Sie gerne für einen Tag mal die Rollen tauschen würden und gerne einen Tag Mann wären. Ich fand ganz spannend, was Sie darauf geantwortet haben. Wollen Sie es nochmal wiederholen?
Also ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, was ich da geantwortet habe, aber vermutlich habe ich einfach meine Meinung gesagt, dass wir ja das Männliche und das Weibliche, wie wir alle sehr wohl wissen, in uns haben, und dass also die Tragik darin besteht, dass wir das jeweilig eine oder andere versuchen, in uns zu unterdrücken. Ehrlich gesagt, die Männer sehr viel mehr als die Frauen, vielleicht irre ich mich da auch.
Und es scheint oft so, weil sie ja da reingepresst werden. Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz in solche Rollensysteme, oder?
Ja, aber ich glaube, wir Frauen werden von den Männern sehr, sehr subtil oder auch nicht subtil dahingehend beeinflusst, dass wir eben irgendwie sogenannte Fraueninsignien aufzuweisen haben, dass wir uns als Frauen benehmen sollen, und uns wird von denen ja auf ihr Platz, unser Platz zugewiesen. Und wir verhalten uns ebenfalls seltsam fremdbestimmt auf eine komische Weise in der Masse und so. Dabei haben wir alles zu Anteilen. Jeder Mann, jede Frau hat alles in sich, das Weibliche und das Männliche. Und deshalb muss ich mir nicht wünschen, ein Mann zu sein, weil ich bin mitunter ein Mann.
Es kommt dann immer nur auf die Situation drauf an. Und Rollenklischees werden in Orlando hinterfragt. Wo begegnen Ihnen diese Rollenklischees bei der Arbeit, beim Theater und beim Film?
Ich würde sagen, das Männliche drückt sich meiner Ansicht nach in jeder Art von Hierarchie aus. Da kann auch eine Frau an der Spitze stehen. Diese Vorstellung, dass wir nur hierarchisch funktionieren, dass wir irgendwie jemanden, einen Boss brauchen oder auch mal eine Bossin oder so.
Aber das würde ja bedeuten, dass Macht nur rein männlich ist.
Nein, Macht ist männlich. Macht ist männlich.
Ist das so?
Selbst wenn sie eine Frau ausführt. Das glaube ich wirklich, ja.
Wie ist das seit MeToo, das ja wirklich auch beim Film um Theater begonnen hat? Hat sich da im Bewusstsein etwas verändert? Weil da geht es ja auch um Machtstrukturen und den Missbrauch.
Genau. Also es geht ja eben bei MeToo, Gott sei Dank ist das irgendwann mal endlich angefangen. Das ist ja, weiß Gott, höchste Zeit und wir haben auch noch einen sehr langen Weg vor uns. Und es wäre auch sehr schade, wenn das wieder einschliefe, beziehungsweise wenn man es nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sich reduzieren würde auf sexuellen Missbrauch.
Nein, aber das gibt es ja auch im Alltäglichen, auch im ganz Kleinen schon.
Ja.
Wie erleben Sie das? Haben Sie für sich Umgangsformen gefunden, um damit umzugehen, wenn Ihnen so etwas passiert?
Ja, also ich bin inzwischen so weit, dass ich ja selbst aufpassen muss, meine Macht nicht zu missbrauchen. Ich muss ja selber auf darauf, weil
Sie eine Stellung haben als Schauspielerin.
Ja. Also da oder dort oder in den Bereichen, wo es mich unter Umständen interessiert zu sein oder zu arbeiten oder so. Ich kann Macht ausüben und ich muss auf mich aufpassen, dass ich das nicht tue in einer Art und Weise, wie ich es einfach verabscheue oder widerlich finde oder so.
Dann ist es in Ihrem Bewusstsein drin.
Es ist in meinem Bewusstsein drin. So, das, was nicht bedeutet, dass man es immer schafft.
Aber Sie haben jetzt ganz geschickt die Frage umgangen wie ein Politiker und sind auf sich gekommen. Wie ist es denn bei anderen, wenn Sie das spüren? Wie gehen Sie damit um?
Ich habe Glück gehabt in meinen Anfängen, dass ich nie irgendwelche Männer, man arbeitet komischerweise am Anfang, habe ich meistens nur mit Männern gearbeitet. Ich hatte Regisseure, die mir das Gefühl gegeben haben, du bist da richtig auf dieser Bühne, wir schauen dir zu, es ist uns interessant genug quasi. Es hat niemand versucht, mich zu brechen, es hat niemand versucht, mich auf seine Couch zu locken. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal bei einem meiner ersten Filme den Hinweis bekam, dieser Regisseur lockt jede seiner Hauptdarstellerin irgendwie dann mal in ein Zimmer und dann geht es da so. Und er hat es tatsächlich versucht.
Wie haben Sie reagiert?
Und ich sehe mich noch, wie ich irgendwie 5 Minuten lang auf der Schönhauser Allee in Berlin auf diesen Mann einbrülle, obwohl ich eine ganz junge Schauspielerin war und so.
Haben Sie die Rolle behalten?
Ja, natürlich habe ich die Rolle behalten. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht so schwer ist. Aber ich weiß auch andere Situationen, wo ich absolut eingeknickt bin. Jetzt nicht direkt, dass man in ein Bett gehen musste. Das ist mir Gott sei Dank tatsächlich niemals passiert. Aber dass man einfach andere Kompromisse macht und dass man daran auch wachsen muss, dass man sich das bewusst machen muss und dass man lernen muss, und dass man dann trotzdem wieder die Erfahrung macht, jetzt habe ich ja doch wieder nichts gelernt, sondern ich habe mich doch in dieser Situation immer wieder seltsam opportunistisch verhalten. Ich habe zum Beispiel mir viele Jahre lang eingeredet, Mensch, der tut mir so furchtbar leid, dieser jeweilige Mann. Der ist ja ein bisschen, das ist ja hilflos, was der hier veranstaltet oder so. Ja?
Aber wenn
oder
Sie,
diese Frau, ne? Das gibt es ja auch. Ne?
Aber wenn Sie Mitleid haben, stellen Sie sich ja automatisch über jemanden.
So, das ist offensichtlich der innere Trick, um so Situationen zu... Ich sage nur, es gibt so verschiedene Verhaltensformen, ehe man zu einer gewissen Klarheit kommt, ist das Leben als junge Frau auch schon rum und ich brauche mich jetzt sowieso nicht mehr fürchten, dass mich jemand in sein Schlafzimmer zieht.
Wer weiß, es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns noch lange beschäftigen wird.
Darum geht es aber gar nicht. Ja. Aber wirklich, dass wir ganz anderen Umgang miteinander zu lernen haben, das steht mal fest. Denn ich glaube nicht, dass wir es uns weiterhin leisten können, diese Ressource, die da brach liegt, nämlich dass das Männliche und das Weibliche in einer Harmonie miteinander schwingt, weiterhin zu vergeuden. Das glaube ich wirklich nicht. Und das ist kein Spruch. Ich meine das ernst und ich meine das auch ganz konkret.
Sie sind auch am Staatstheater in Stuttgart gewesen.
Ja.
Welche Erinnerung kommt da als erstes hoch?
Ich glaube, ich habe jedes oder fast jedes Jahr in der Intendanzzeit von Hasko Weber hier eine Sache gemacht. Nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr. Doch, doch. Habe also demzufolge viele Arbeiten hier gemacht. Die eine glücklicher, die andere weniger glücklich. Ich durfte in dieser Zeit auch Inszenierungen machen. Sowohl mit mir selber als auch mit einer größeren Gruppe von Menschen und durfte mich wirklich unheimlich entwickeln, ausprobieren und habe ein Publikum kennengelernt, wie man es tatsächlich selten erlebt.
Inwiefern?
Weil es ein kluges, ein offenes, ein im allerbesten Sinne bürgerliches Publikum ist, was tatsächlich daran interessiert ist, in dieses Theater zu gehen. Das ist ein sehr großes Geschenk für das Theater, wenn die Stadt mit dem Theater ist und wirklich sich dafür interessiert. Ich kann mich an Menschen erinnern, bei denen ich teilweise gewohnt habe, die sagten mir so schöne Sachen wie: Das Theater muss uns doch nicht unsere Stadt erklären. Wir wollen die Welt sehen im Theater. das fand ich so, finde ich so gut. Ich habe viele Leute kennengelernt, die mich so erfreut haben hier, und die Arbeit hier war toll.
Und wenn Sie gerade sagen, viele Leute kennengelernt und wo Sie bei den Leuten gewohnt haben, haben Sie dann auch Stuttgart mit den Menschen hautnah erlebt? Gab es dafür überhaupt Zeit, wenn man
jeden Abend
auf der Bühne steht?
Ja, man steht ja nicht jeden Abend auf der Bühne. Also man probt viel, man ist tatsächlich hauptsächlich im Theater, das ist ja klar in dieser Zeit. Aber ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die ich sehr, sehr schätze. Ich schätze hier in dieser Stadt diese, ja, wie soll ich sagen, auch die Bürgerwehr, das Kluge daran, also die politisch Engagierten, aber nicht parteipolitisch Engagierten, sondern wirklich für die Stadt engagierten Leute, der Mut. Ich darf nur an Stuttgart 21 erinnern, zu der Zeit war ich da, als die heftigsten, krassesten Demonstrationen hier waren. Ich habe mich gefragt, ob es möglich wäre, dass es in Berlin so eine Demonstration gäbe, wo nicht nur junge Leute oder alte Leute, sondern wo alle durcheinander, alle möglichen Bevölkerungsschichten miteinander dort stehen und sagen, wir wollen das so nicht.
Na ja, gerade erinnern wir wieder an 30 Jahre Mauerfall.
Ja.
Wie haben Sie den 9. November vor 30 Jahren erlebt? Sie waren wo gerade beschäftigt?
Ich war in Berlin, wo ich gewohnt habe. Diese Zeit war ja eine sehr, sehr aufregende Zeit, die Zeit vor dem Mauerfall. Die Wochen vor dem Mauerfall, die Monate vor dem Mauerfall, spätestens nach dem Sommer, als so viele Menschen in Ungarn über die Grenze gegangen sind oder aber in Prag in der Botschaft auf ihre Ausreise gewartet haben. So viele Menschen sind weggegangen, es wurde Forum gegründet. Es war eine sehr, sehr aufregende Zeit. In den Theatern ging unheimlich was los. Die Leute blieben nach den Vorstellungen da.
Es wurde viel diskutiert.
Es wurde unheimlich viel diskutiert und so. Und es machte einen sehr guten Eindruck im Sinne von, wir lernen jetzt Demokratie von unten, nicht von oben aufdoktroyiert. Die Demokratie, die sozusagen Wirtschaft und Demokratie ist ja dann später irgendwie so wie ein und dasselbe. Und ich würde mal sagen, dass da steckt irgendwie ein Grundirrtum drin für mich. Ne?
Inwiefern hat sich Ihr Leben durch den Fall der Mauer verändert? Gab es da Veränderungen?
Ich bin zum Beispiel, aber nicht wegen dem Fall der Mauer, sondern das waren ganz andere Ursachen, aus meinem festen Theatervertrag gegangen und hatte aus Gründen, die was mit dem Intendanten zu tun hatten und was mit Stolz zu tun haben, dass ich mir das und das sozusagen nicht gefallen lasse. Und bin einfach von jetzt auf morgen aus dem Vertrag gegangen. Und das ist etwas, das konnte ich mir halt bis dahin überhaupt eigentlich gar nicht vorstellen, weil es war ja ganz klar, dass man als Schauspieler am Theater ist und vom Theater aus vielleicht mal einen Film macht. Aber man ist natürlich fest am Theater.
Also, die Freiheit gab es in dem Sinne nicht.
Nein, Entschuldigung, Freiheit ist ja auch so ein Wort, da kräuseln mir inzwischen die Fußnägel hoch, weil das ist ein so schlimm missbrauchtes Wort. Ich frage mich, warum dieses Wort als Wort nicht manchmal aufheult und sagt, hört auf, mich in euren Mund zu nehmen. Ich bin was ganz anderes, als ihr immer sagt.
Wie würden Sie es bezeichnen? Die Auswahlmöglichkeit gab es in dem Sinne
nicht? Nein, es gab gar nicht die Vorstellung meinerseits. Vielleicht war es wegen der Auswahl oder so, aber man ist einfach fest am Theater, weil man doch Theaterschauspielerin ist. Und die Vorstellung auch davon, dass man doch eine Ensemblespielerin ist, mit dem Ensemble zusammen. Wir wurden ja stark so erzogen, dass wir Ensemblespieler sind. Und dass
das
wir
quasi
nicht,
auf Lebenszeit?
Dass es überhaupt nicht also so unendlich auf uns persönlich. Meine Person ist das Wichtige. Ich stehe hier in der Mitte als die Person, die ich bin, sondern die Figuren, die Situationen, die zu beschreibenden Welten, die sind die Sache, die wir tragen. Ne? Und so. Und man braucht ein Ensemble, war meine Vorstellung, mit dem man wächst und wo man sich gut kennt und so. So, dann bin ich, wie gesagt, knall und fall auf einmal aus dem Vertrag gegangen. Ich habe öfter in meinem Leben solche quasi irrationalen Entscheidungen getroffen, die ich selber weder geplant hatte, noch mir vorgestellt hatte, noch mir vorstellen konnte, was das soll. Ich habe mich selbst sehr oft mit irgendwas überrascht, was ich plötzlich gemacht habe.
War Ihnen sofort klar, ist die richtige Entscheidung?
Nee, also da hatte ich schon ein paar Wochen auch ein bisschen Angst, weil ich gar nicht wusste, was ich jetzt machen soll.
Wo ging es dann hin?
Und dann ging es tatsächlich, es war kurz nach Mauerfall, zu einer Serie und die hieß Unser Lehrer Dr. Specht. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich ganz, ganz schwer. Ganz schwer damals.
Weil das Arbeiten ein anderes war?
Nee, weil ich überhaupt Fernsehen mache. Man war ja mit einem Anspruchsdenken behaftet. Da muss ich schon heute manchmal ein bisschen drüber lächeln, aber das war damals mein absoluter Kompass. Ich dachte, ich bin für immer getrennt von Menschen, mit denen ich wirklich zu tun haben will, durch diesen Schritt. Mhm. Ich habe das zunächst mal gar nicht schätzen können, so diese Arbeit. Das heißt, ich bin da hingefahren und habe dann die Schauspieler gesehen, die Kollegen aus dem Westen. Und ich hatte das Gefühl, dass die sowieso alle sehr, das einfach viel besser können. Die hatten so eine Art leichtfertiges, schönes Spiel. Ich fand jeden einzelnen von denen sehr viel besser als jetzt mich. Bin auch bis heute der Meinung, dass das nicht das Terrain ist, in dem ich wirklich gut sein kann. So, wie Serien, wie sie damals gemacht wurden, ist nicht mein Ding. Bin ich wie so ein Albatros, der auf den Schiffsplanken landet, irgendwie ungeschickt.
Woran arbeiten Sie gerade?
Gerade reise ich hier mit diesem Film rum. Gerade hatte ich Premiere in Hannover. Gerade würde ich wahnsinnig gern mal in aller Ruhe nach Hause fahren. Und gerade würde ich mich am liebsten auch ein bisschen um mein Projekt kümmern, was ich mir halt ausgedacht habe, was ich die nächsten Jahre gerne machen möchte. Ich habe ein Theater gegründet, ich habe einen Theaterverein gegründet. Ich lebe ja in Brandenburg. Ich habe im Nachbardorf einen alten Kneipensaal gekauft, den bin ich dabei zu renovieren und möchte dort Projekte mit den Leuten aus dem Dorf machen zusammen. Und dafür brauche ich Zeit und muss mir die Zeit auch nehmen.
Wie weit sind Sie?
Ja, wir haben im Sommer mit einem großen Fest eröffnet. Und das war auch grandios, wie ich finde, dieses Fest. Wirklich, da bin ich jetzt noch sehr gerührt davon, weil ich es mir genauso vorstelle, dass einfach Leute zusammenkommen, die mal irgendetwas miteinander machen, was nicht jeden Tag ihr Alltag ist. Ja, so. Und ob wir da jetzt miteinander Theater spielen tatsächlich, was ich mir erträume, oder ob wir einfach einen Workshop machen, wie baue ich einen Zaun, oder ob wir einfach etwas gemeinsam machen und wo man quasi über die, sagen wir mal, zum Beispiel politische Motivation, wo steht jeder politisch, darüber hinaus, darum herum, darunter, darüber, einfach miteinander etwas zu tun bekommen, in so unter solchen Projekten, wo wir unsere eigentlichen, wirklichen Talente das so, also einfach nochmal befragen, durchschütteln und wo Leute Gelegenheit bekommen, ihre Talente zu entdecken, die sie vielleicht noch gar nicht so richtig haben. Also das ist mein Projekt in diesem Dorf und das ist eigentlich das, wo es mich jetzt im Moment am meisten hinzieht.
Ist es ein Bedürfnis, weil Sie spüren, dass in der Gesellschaft diese Gemeinschaft nicht mehr so vorhanden ist, weil es auseinander driftet, was wir so häufig politisch diskutieren?
Ja, das ist ein Bedürfnis. Das ist das, was ich tun kann. Das ist das, was mir, sagen wir mal, machbar erscheint für mich und meine Kräfte. Und das ist das, was ich auch unwahrscheinlich sinnvoll finde.
Und eine Standardfrage, die immer wieder auftaucht bei Schauspielern, gibt es so eine Rolle, die Sie sich gerne auf den Leib schreiben würden?
Es gibt keine solche Rolle. Ich antworte standardgemäß immer, es gibt nur eine gute Konstellation und keine Rolle. Aber es gibt tatsächlich eine Rolle, die ich mich interessieren würde, entweder in einem Film oder auf dem Theater oder im Radio zu spielen. Und das ist Max Gold, die Radiotrinkerin.
Und da passiert nämlich was?
Es passiert, dass eine Frau anfängt, von ihrem Leben zu erzählen, dabei die ganze Zeit trinkt, und zwar, glaube ich, Wodka oder so richtig. Und einfach während der Sendung oder während des Theaterabends oder während des Films wirklich original immer betrunkener wird Und dann natürlich ein Punkt entsteht, relativ schnell, in dem man überhaupt nicht mehr kalkulieren kann, was dann eigentlich passiert.
Und das macht es so spannend.
Und das macht es so spannend, ja.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1, Leute. Corinna Harfuch.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR.